William, wenn du ans Gericht gehst für einen neuen Text, wie wird denn aus dem Fall, den du verfolgst, eine Geschichte bei der Republik?
Aus dem Fall wird insofern eine Geschichte, als dass meistens verschiedene Versionen präsentiert werden von einem Sachverhalt vor Gericht. Und als Gerichtsreporter oder als Gerichtsreporterin ist es eine Aufgabe, die mehreren verschiedenen Versionen darzulegen in einem Artikel.
Wie beide Seiten, also Verteidigung und Staatsanwaltschaft, vor Gericht ihre eigene Geschichte erzählen und vor allem den RichterInnen glaubhaft machen, um das geht es in unserem heutigen Fall. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast der Republik. Brigitte und Boas, die sind immer noch in ihrer verdienten Sommerpause. Dafür ist heute nochmal der William Stern da. Er schreibt als Gerichtsreporter regelmäßig für die Republik. Ich bin der Jérôme Martin und ich sitze hier im Studio normalerweise an der Technik als Produzent. Hoi, William.
Hoi, Jérôme.
Vor dem Obergericht Solothurn hat sich letzten Oktober ein 57-jähriger Mann, wir nennen ihn hier Rolf Bungert, müssen verantworten. William, was ist ihm vorgeworfen worden?
Der Rolf Bungert hege, das ist die Version von der Staatsanwaltschaft, und so ist es in der Anklageschrift gestanden, hege versucht, bei einer Familie in einer kleinen Solothurner Gemeinde einzubrechen und dann die Frau von dieser Familie, wir nennen sie da Nadine Wittmer, zu entführen und sie zu zwingen, ihren Mann, wo ein hochrangiger Mitarbeiter war damals bei einer Bank, dazu zu bringen, ihm eine grosse Summe Geld auszuhändigen, dem Rolf Bungert. Also die Entführung von Nadine Wittmer soll dazu dienen, um insgesamt 150'000 bis 200'000 Franken zu erpressen. Das hat er sich erhofft, der Herr Bungert.
Das war im September 2022 gewesen. Wie hat er denn das genau versucht?
Ja, es war ein einigermaßen ausgeklügelter Plan gewesen. Er hat über ein paar Tage, eventuell sogar Wochen, das Haus von dieser Familie Wittmer beschattet. Er hat geschaut, was für einen Tagesablauf, was für einen Alltag die Familienmitglieder pflegen. Also es geht um Nadine Wittmer, die Mutter, ihren Mann, den Bankmitarbeiter, einen Sohn und eine Tochter, also eine vierköpfige Familie. Nachdem er also sich so ein bisschen das Bild gemacht hat von dem Haushalt, von dieser Familie und von diesen Gewohnheiten, hat er einen ersten Versuch unternommen. Weil zu Tatschritten hat er es dann abblasen müssen, weil zu viele Leute in der Nähe waren. Und hat das dann zwei Tage später durchgezogen. Er ist bewaffnet mit einer Wasserpistole, einer umlackierten, und Kabelbinder an die Türe. Er hat dann geläutet, 7:30 am Morgen, nachdem der Mann schon aus dem Haus war. Er hat geklingelt, Frau Wittmer, Nadine Wittmer hat aufgemacht, also die Mutter. Und er hat ihr gesagt, wir, das heisst ein Komplize, der gar nicht existiert hat, haben das Mädchen in unserer Gewalt.
Also ihre Tochter.
Genau, ihre Tochter. Der Komplize hat, wie gesagt, nicht existiert. Das Mädchen war nicht zu Hause. Insofern hat die Mutter nicht gewusst, stimmt das tatsächlich. Sie war in einem Lager. Die Nadine Wittmer hat Todesangst ausgestanden in dem Moment. Sie wollte instinktiv die Tür zumachen. Der Rolf Bungert hat seinen Fuß in die Tür hineingeschoben, hat sich Zutritt verschafft in das Haus von der Familie Wittmer. Und dann ist es dort drin zu einem Handgemenge gekommen.
Also zwischen ihm und der Frau Wittmer?
Zwischen ihm und der Frau Wittmer, weil die hat sich mit aller Kraft gewehrt. Er hat versucht, ihre Kabelbinder anzulegen, um sie zu fesseln. Er hat offenbar nicht mit der vehementen Gegenwehr von ihr gerechnet. Sie hat sich also gewehrt, sie hat geschrien. Es hat ein Handgemenge, Prügelei gegeben in diesem Haus, im Eingangsbereich. Und durch den Lärm ist der Sohn, der 17-jährige Sohn, der sich im ersten Stock aufgehalten hat, aufgeschreckt worden. Die Mutter hat nicht gewusst, dass der Sohn noch daheim ist. Der hätte, glaube ich, in der Schule oder am Arbeiten sein und hat aus irgendeinem Grund keine Lust gehabt oder verschlafen. Ich weiss das auch nicht. Der ist abgestürzt gekommen, der Sohn, der 17-jährige, und hat angefangen, auf den Herrn Bungert einzuschlagen. Das muss man sich also als Gekneuel vorstellen von drei Personen. Einerseits die Mutter, die Todesangst hat, tatsächlich, wie sie gesagt hat, später von erster Instanz, weil sie gemeint hat, ihre Tochter sei in der Gewalt von diesen Entführern. Und andererseits der Sohn, ein 17-jähriger sportlicher junger Bursch. Und die haben zusammen auf ihn eingeschlagen, auf den Rolf Bungert. Und jetzt muss man wissen, der Rolf Bungert ist ein, damals, meine ich richtig im Kopf, ein 57-jähriger Mann gewesen. Er ist recht beleibt. Er ist jetzt nicht der Vorzeige-Gangster im Sinn davon, dass er irgendwie sportlich gewesen wäre oder so, oder besondere Fitness aufgewiesen hat. Im Gegenteil. Der ist recht überfordert gewesen mit dieser Situation. Er hat offenbar auch nicht damit gerechnet, dass es so einen harten Kampf wird geben. Und nach einiger Zeit hat er aufgegeben. Hat sich aufs Bänkchen gesetzt, ist überwältigt worden von dem Sohn und dieser Mutter. Sie hat irgendwann noch nach einer hölzernen Faszienrolle gegriffen, hat auf seine Kniescheibe gezielt und gesagt, so, jetzt ist fertig. Und dann ist fürs erste Mal fertig gewesen.
Er hat sie nicht gekannt, die Familie Widmer, oder? Wieso hat er das überhaupt gemacht?
Er hat sie nicht gekannt, das ist richtig. Er ist auf die Familie gekommen, weil er recht umfangreiche Recherchen betrieben hat im Vorfeld. Er hat herausgefunden, dass der Familienvater ein Geschäftsleitungsmitglied in einer Bank in der Gegend ist und hat sich daraus erhofft, dass die Erpressung funktionieren könnte. Er ist inspiriert worden, hat er selber gesagt, vor Gericht, von einem Fall in Lölockle 2022, wo ein paar Entführer einen ähnlichen Versuch unternommen haben für eine Erpressung, wo sie also eine Geiselnahme gemacht haben und dann mit diesen Geiseln vorgefahren sind an den Unternehmenssitz und dort den Tresor sich öffnen lassen haben. Das war eine recht grosse Geschichte in Lölockle 2022. Es ist auch durch die Medien gegangen. Der Rolf Bungert hat eines Tages eine Zeitung oder eine Website, Online-Website aufgeschlagen und hat von dem Fall mitbekommen, hat das gelesen und hat gedacht, ja, das könnte ich vielleicht auch machen.
Wieso macht er das?
Ja, der Rolf Bungert ist in dieser Phase von seinem Leben an einem ziemlichen Tiefpunkt gewesen, offenbar. Da müssen wir jetzt vielleicht kurz seine Person ein bisschen anschauen und unter die Lupe nehmen. Der hat in den letzten paar Jahren nicht wirklich Erfolg gehabt auf dem Arbeitsmarkt, kann man so sagen. Er hat sich so ein bisschen von Job zu Job gehangelt. Er hat sich dann irgendwann selbstständig machen wollen. Und dann sind Corona gekommen. Das muss irgendwann im Bereich 2020 sein, in dem Fall. Und es hätte nicht funktioniert. Zitat von ihm. Es hätte einfach nicht funktioniert. Die Rechnungen sind immer höher geworden. Er hat Schulden gehabt. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen, sondern recht hohe Schulden. Irgendwo im Bereich von 200.000 Franken. Der Strom ist ihm abgestellt worden, hat er gesagt. Und seine Verteidigerin hat dann irgendwann am Obergericht noch gesagt, am Schluss hätte er noch 2 Franken im Portemonnaie gehabt. Und am nächsten Tag hätte er mit seiner Freundin sollen in die Ferien.
Für das hat es dann nicht gelangt. Also, er war recht frustriert gewesen. Zum Zeitpunkt von dieser Tat, nehme ich an.
Ja, absolut. Er war sicher ein frustrierter Mensch in dieser Zeit gewesen. Er hat sich selber offenbar als recht erfolgreicher Geschäftsmann eigentlich gesehen. Das war so ein Bild, das er gegen aussen vermittelt hat. Auch seine Bekannten, unter anderem seiner Freundin gegenüber. Es war also eine Art fragiles Gebäude, das droht hat, zusammenzubrechen. Und zum dem zuvor kommen, hat er offenbar keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Also auch O-Ton, er hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen als die Aktion von dieser Entführung und Erpressung.
Gelohnt hat sich das für ihn aber nicht. Das war im September 2022 gewesen. Er ist dann im Dezember 2023 vom erstinstanzlichen Gericht schuldig gesprochen worden für die Tat. Wie hat das Urteil gelautet?
Das Urteil hat gelautet auf Schuldspruch wegen versuchter Geiselnahme und versuchter räuberischer Erpressung. Das sind noch ein paar andere kleinere Delikte nebendran auch noch erwähnt worden. Und das Strafmass ist vom Gericht auf 4 Jahre festgelegt worden.
Okay, schon recht höhere Freiheitsstrafe, für das er ja einfach mit einer Wasserpistole vor der Tür aufgekreuzt ist. Wieso ist die so hoch ausgefallen?
die beiden Tatbestände, beziehungsweise der Tatbestand von der versuchten Geiselnahme oder von der Geiselnahme und von der räuberischen Erpressung, das sind Tatbestände, die mit einem recht hohen Strafmass angedroht sind. Also da kennen die Gerichte eigentlich kein Pardon. Jetzt eben könnte man, wenn man den Fall so ein bisschen oberflächlich anschaut, die Wasserpistole, der ein bisschen trottelige Entführer, könnte man meinen, ja gut, das ist jetzt also 4 Jahre, das ist schon ein bisschen viel, aber man muss schon überlegen, also es ist ein Eingriff in die Intimsphäre von einem Mensch, also so eigentlich die schwerste Eingriff, das schwerste Eindringen, das man sich vorstellen kann, fast, also wo die physische, persönliche Integrität rührt. Insofern die 4 Jahre sind viel, aber es ist ungefähr im Rahmen von ähnlichen Entscheiden.
Und für die beiden Betroffenen ist es ja sicher auch ein dramatischer Tag gewesen.
Ja, sie, also Nadine Wittmer, die Mutter von der Familie, hat vor der ersten Instanz gesagt, dass sie 3 Monate arbeitsunfähig gewesen sei nach dem Vorfall, dass sie in Therapie hätte müssen. Also das ist etwas, was man nicht einfach wegsteckt, offenbar. Also das ist
daher kommt die hohe Strafe gegen ihn von dem Regionalgericht in Solothurn. Er, der Rolf Bungert, war aber nicht einverstanden mit dem Urteil. Er hat Berufung eingeleitet und an dem Verfahren bist du mit dabei gewesen. Was hat er denn dort geltend machen?
Also er hat Berufung eingeleitet, wobei man muss sagen, er hat nur teilweise Berufung eingeleitet. Er hat unter anderem den Schuldspruch wegen versuchter Geiselnahme akzeptiert. Also er und seine Verteidigerin haben den Schuldspruch wegen versuchter räuberischer Erpressung wegkriegen vor Obergericht. Und sie haben die Strafe absetzen lassen von 4 Jahren auf 6 Monate.
Und mit welcher Begründung?
Ja, da kommen wir eigentlich schon recht so in medias res. Begründung von der Verteidigung und vom Rolf Bungert war, dass er ja eigentlich gerade noch rechtzeitig, sozusagen während dem Handgemenge, hat er plötzlich die Einsicht oder die Eingebung gehabt, warte mal schnell, das, was ich da mache, das ist falsch. Er sei zur Besinnung gekommen, er hat sich dann aus freien Stück ergeben, hat sich eben hingesessen auf das Schuhbänkchen, das berühmte, fast schon Schuhbänkchen dort, und hat gesagt, das ist nicht das, was ich will, das ist der falsche Weg. Insofern hätte ich also eigentlich die räuberische Erpressung gar nicht ins Versuchsstadium erlangt. Also er hätte in der Rechtsterminologie sagt man «the point of no return», den hätte er nicht überschritten. Also er hätte die Schwelle zum Versuch von diesem Straftatbestand gar nicht erst überschritten. Das ist die Argumentation von ihm und von seiner Verteidigung vor Obergericht.
Also er sei genug früh wirklich zur Gesinnung gekommen und hat den Plan gar nicht in die Tat umgesetzt. Was hat denn die Staatsanwaltschaft zu dem gemeint?
Ja, die Staatsanwaltschaft hat das natürlich, ich schreibe irgendwo im Text, glaube ich, ins Reich der Träume verleiht und hat auch mit Nachdruck versucht, die Version von der Verteidigung als falsch darzulegen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass der Rolf Bungert nicht freiwillig aufgegeben hätte, sondern dass ihm gar nichts anderes übrig geblieben sei. Weil die Übermacht von der Nadine Wittmer und ihrem Sohn, die sei erdrückend gewesen. Also er, der 57-jährige, übergewichtige Rolf Bungert gegen die zwei zu allem paraten Familienmitglieder, das sei recht eindeutig gewesen. Sprich, er hätte den Versuch von der räuberischen Erpressung, von der Geiselnahme, den hätte er schon unternommen, den hätte er gestartet und er sei nur aufgrund von dieser extrem heftigen, überraschenden Gegenwehr wieder davon abgekommen.
Also ganz ein anderes Bild, das die Staatsanwaltschaft hier zeichnet. Wie ist denn über die 2 Storylines sozusagen diskutiert worden vor Gericht?
Ja, Storylines oder vielleicht auch Narrativ. Es waren 2 Narrative, die präsentiert worden sind. Oder 2 Geschichten, wenn man so will. Der Ablauf ist natürlich der normale vor Obergericht. Zuerst wird der Beschuldigte befragt zur Person und zur Sache. Und dann gibt es Plädoyers. Bei dieser Befragung hat der Rolf Bungert also dem seine Aufgabe, jetzt mal aus der Perspektive der Verteidigung gesprochen, dem seine Aufgabe ist es gewesen, dass er sich so hat müssen darstellen und präsentieren als eben irgendwie so ein rechtschaffene, fast schon rechtschaffene, gutmütige Gentleman, Gangster, Verbrecher, wo irgendwie bei dem sich etwas gemeldet hat, in seinem Gewissen eben, gerade noch rechtzeitig. Und das hat er gemacht, indem er immer wieder betont hat, dass er keine Gewalt anwenden will, dass es eben der falsche Weg sei, sei. Und dann aber gleichzeitig hat er natürlich betont, dass er, wenn er hätte wollen, hätte problemlos können die beiden überwältigen. Also das ist so ein Balanceakt gsi von ihm. Er hat dann auch eine recht fragwürdige Wortwahl benutzt vor Gericht. Zum Beispiel gesagt, er hätte sie können klöpfen. Er hätte können sie problemlos aus dem Gefecht setzen. Er hätte können im 1 gegen 1 wäre das natürlich kein Problem gewesen. Zuerst hätte er die Frau Wittmer ausgeschaltet und dann den Sohn. Und ja, das ist ein bisschen, ich schreibe irgendwo im Text, ein bisschen dégoûtant gewesen, die Art und Weise, wie er sich dort präsentiert hat. Das hat offenbar ein bisschen zur Strategie dazugehört von ihm. Ich bin nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen abgewichen ist von der Strategievorstellung von seiner Verteidigung. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich weiss jetzt nicht mehr, wie sie reagiert hat in dem Moment, aber ich könnte mir vorstellen, dass, wo er den Auftritt gehabt hat, dass vielleicht auch seine Verteidigung am einen oder anderen Punkt gefunden hat, jetzt hättest du dich vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen diplomatischer können ausdrücken.
Ist das, es ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ist das wirklich so, dass man quasi so ein Narrativ, wie du sagst, entwickelt und dann versucht, das einfach möglichst glaubhaft überzubringen vor Gericht?
Also ich bin ja kein Strafverteidiger, darum ich kann dir das nicht bis ins letzte Detail sagen, wie das dann genau aussieht. Aber natürlich überlegt man sich als Verteidiger oder Verteidigerin eine Strategie, zugeschnittert auf den Fall, zugeschnittert auf die anderen Parteien auch und zugeschnittert auch auf den Beschuldigten. Also da wird eine Strategie überlegt, zusammen mit dem Klient. Oftmals wird dann auch verabredet, dass man die Aussage verweigert. Das kann auch eine Strategie sein. Da braucht es recht viel für den Beschuldigten, für den Klient, also zum die Aussage verweigern. Das ist wahrscheinlich psychologisch gesehen schwieriger, als auszusagen. Auf jeden Fall überlegt man sich da im Vorfeld eine Strategie und versucht die dann so gut wie es geht tatsächlich auch durchzuführen und an dieser Strategie festzuhalten in der Hauptverhandlung vor Gericht.
Und das Obergericht in Solothurn in dem Fall, wem hat das denn geglaubt?
Ja, also in der Befragung von der Person ist es schon klar geworden, dass das Bild von dem Gentleman-Gangster Riss bekommt. Es waren insgesamt 3 RichterInnen vor Obergericht und meistens befragen alle 3 RichterInnen, also nicht nur die Fallführenden, sondern auch die anderen RichterInnen befragen dann den Beschuldigten. Und die Fragen sind zum Teil also recht kritisch gewesen. Und seine Ausführung von wegen, dass er selber aus freien Stücken zurücktreten sei von dieser Entführung, das hat man gemerkt als Zuschauer oder als Berichterstatter, die haben nicht ganz überzogen beim Gericht. Zumindest nicht bei allen RichterInnen. Also es hat kritische Nachfragen gegeben. Es hat das eine oder andere Mal hat man gemerkt, die glauben ihm nicht. Das ist nicht glaubwürdig.
Dementsprechend hart ist auch das Urteil ausgefallen.
Die zweite Instanz, also das Obergericht Solothurn, hat Rolf Bungert auch der versuchten Erpressung schuldig gesprochen. Das heisst, er hat dort verloren. Das Strafmass ist dann sogar noch deutlich erhöht worden. Von 4 Jahren auf 6 Jahre und 4 Monate. Also 2 Jahre und 4 Monate sind obendrauf gekommen vom Obergericht. Und,
ist das ja normal? Passiert das häufig?
Ich würde sagen, nein. Das hat auch mich überrascht. Ich weiss nicht, ob es auch Herr Bungert und seine Verteidigung überrascht hat, aber ich vermute das mal schon. Das kommt selten vor. Nicht zuletzt, weil es einen sogenannten Rechtsgrundsatz gibt, der heisst Verbot von der Reformatio in Peius, also das Verschlechterungsverbot. Das wird jetzt kurz technisch ein bisschen. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass Entscheid nicht zum Nachteil von der beschuldigten oder verurteilten Person von der nächsthöheren Instanz dürfen abgeändert werden. Also es darf keine Schlechterstellung geben für die verurteilte oder beschuldigte Person, wenn sie an die nächste Instanz geht. Und die Überlegung dahinter ist die, dass man nicht aufgrund von dieser möglichen Gefahr, von dem drohenden Risiko, von der Schlechterstellung abgehalten wird, seine Rechtsmittel, also jetzt in dem Fall Berufung, zu ergreifen. Nur, die kennt Ausnahmen, die Reformatio, das Verbot von der Reformatio in Peus, und zwar, wenn nicht nur der Verurteilte Berufung eingelegt hat, sondern auch noch die Staatsanwaltschaft, also wenn es sogenannte Anschlussberufung gibt von der Staatsanwaltschaft, dann fällt das Verschlechterungsverbot weg. Und das Obergericht ist frei in der Beurteilung vom Strafmaß. Also kann also auch höher gehen als die Vorinstanz.
Also in dem Fall hat die Staatsanwaltschaft auch Anschlussberufung eingelegt. Haben Sie in dem Fall die 6 Jahre und 4 Monate gefordert?
Nein, die Staatsanwaltschaft hat weniger gefordert. Sie haben 5 Jahre gefordert in der Anschlussberufung. Das Gericht ist also sogar noch über den Antrag der Staatsanwaltschaft rausgegangen, das Obergericht.
Mit welcher Begründung?
Also mit der Begründung, dass er ja eigentlich nicht ganz einen Unbescholtenen jetzt einfach aus der Not raus zum Geiselnehmer gewordene Person sei. Jetzt muss man vielleicht auch noch mal eine Klammer aufmachen. Der Herr Bungert ist nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt.
Was hat er denn schon gemacht?
Er hat, das ist schon lange her, muss man sagen, aber trotzdem vor über 20 Jahren, 2003, hat er im Kanton Aargau schon mal etwas Ähnliches gemacht. Und zwar nicht nur einmal, sondern insgesamt 6 Mal. Also er hat 6 Banken und Poststellen überfallen. Teilweise auch mit Geiselnahme, teilweise bewaffnet mit einer Armeepistole und im Kampfanzug. Das heisst, er hat also schon einiges auf dem Kerbholz gehabt. Beim 6. Versuch, oder beim 6. Mal, 6. Überfall, ist er dann gestellt worden von der Polizei. Die haben schon draussen gewartet vor der Bank. Und er ist dann im Alter von 35 Jahren, oder 36 Jahren, ist er verurteilt worden im Kanton Aargau, und zwar zu 6 Jahren Zuchthaus wegen mehrfachem gefährlichem Raub und mehrfacher qualifizierter Geiselnahme. Die hat er abgesessen, aber das Gericht hat bei seiner Beurteilung, das Obergericht jetzt, gehen wir wieder in die Gegenwart, hat bei seiner Beurteilung natürlich auch die Vorstrafe einfliessen lassen. Also, sie haben gesagt, es sei eine einschlägige Vorstrafe, die zwar über 20 Jahre her sind, aber trotzdem, das ist eingeflossen in die Beurteilung. Und dann sind natürlich noch andere Punkte dazugekommen. Und zwar, dass er nicht zuletzt als mehrfach verurteilter Bankräuber hätte müssen wissen, was die Folgen auf der psychischen Ebene sind für die Opfer von so versuchten Geiselnahmen. Also in der Gesamtbeurteilung von der Person, von seiner Persönlichkeit, von dem Rolf Bungert, von seiner Geschichte, von seiner Historie, aber auch von seinem Tatbegehen, also von seinem Verhalten während der Tat und kurz nach der Tat, haben sie also das Verschulden als so schwer gewichtet, dass sie auf die Strafe von 6 Jahren und 4 Monaten gekommen sind.
Danke vielmals, William, dass du uns von dem Fall erzählt hast.
Danke dir, Jerome.
Das war die dritte Gewalt, der Justiz-Podcast der Republik. Heute mit unserem Gerichtsreporter William Stehn. Wenn Sie Lob oder Kritik haben oder auch eine Frage zu einem Fall, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an audio@republik.ch oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Die Nummern, die finden Sie im Episodenbeschreib. Mein Name ist Jerome Martin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.